ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Und wenn Rishi Sunak selbst den Pilotenschein machen muss, um die ersten Flüchtlinge auszufliegen, da wird jetzt so hoch gepokert, dass diese Flugzeuge abheben müssen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Korrespondenten in London. Heute mit Gabi Biesinger.
Hallo.
Und Sven Lohmann.
Hallo.
Mein Name ist Christoph Prössl. Sag mal, Gabi, dein Lieblingsbild von der Künstlergruppe Der Blaue Reiter. Welches ist das?
Ja, das ist der Tiger von Franz Marc. Und ich bin noch ganz glücklich und verzaubert, dass ich und zwar ganz alleine in dem Raum mit dem Tiger stehen durfte. Jetzt, weil in der Tate Modern eine Ausstellung über die Künstlergruppe Blauer Reiter eröffnet wurde, was ziemlich außergewöhnlich ist hier in Großbritannien. Ja. Und ich habe dann gedacht, oh, was ist wohl das blaue Pferd da? Oder ist? Ja. Aber es war dann, ist der Tiger war da und ich war glücklich.
Gabi macht immer so schöne Sachen.
Oder? Darüber wollen wir sprechen heute in dieser Folge. Später. Wir müssen reden. Und zwar am Anfang, womit ich gerne starten würde, zum Thema Ruanda. Das war das große politische Thema in dieser Woche. Denn das Parlament hat verabschiedet endlich eine Gesetzgebung, um Ruanda als sicheren Drittstaat zu definieren. Das war ein ziemlicher Kampf, ein Ping-Pong-Verfahren. So heißt das, wenn die Änderungsanträge zwischen Unterhaus und Oberhaus hin und her gespielt werden. Und Rishi Sunak, der war so davon überzeugt, dass es diesmal gelingen muss. Er hatte im Vorfeld eine Pressekonferenz gegeben. Wir hören mal kurz rein.
We are going to deliver this indispensable deterrent so that we finally break the business model of the criminal gangs and save lives.
Zu dem Zeitpunkt wusste er das natürlich noch nicht. Er hat den Druck erhöht, damit auf die beiden Parlamentskammern. Aber es ist zum Abschluss dann zu einer Einigung gekommen. Jetzt liegt dieses Gesetz vor. Sven, wie ist deine Einschätzung? Werden diese Flugzeuge starten irgendwann mal?
Also eine Einigung kann man es ja schwer nennen. Es ist, glaube ich, eher so, dass das Oberhaus aufgegeben hat, weil es natürlich als Kammer, die nicht gewählt ist vom britischen Volk, dann auch irgendwann sagen muss, okay, dann haben wir es jetzt bis hierhin versucht. Ob diese Flugzeuge tatsächlich irgendwann starten, es gibt relativ viele, die das bezweifeln. Ich würde sagen, das ist aber noch Spekulation und es hängt davon ab, inwieweit jetzt dieses Gesetz juristisch überprüft wird. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal, dass Flüchtlinge selbst versuchen, dagegen zu klagen und zu sagen, dass sie persönlich nicht nach Ruanda abgeschoben werden dürfen. Das ist eine relativ hohe Hürde. Wie du gesagt hast, ist Ruanda ja per Gesetz als sicheres Drittland erklärt worden. Und die einzige Möglichkeit, die Flüchtlinge jetzt noch haben, ist, dass sie beweisen, dass für sie ganz persönlich Ruanda nicht sicher ist. Und ich habe da nochmal in den Gesetzestext hineingeguckt. Es muss vorhersehbar und erkennbar klar eindeutig sein, dass die einzelne Person in Ruanda schlecht behandelt wird, dass sie dort Nachteile haben, dass sie vielleicht sogar verfolgt werden. Und das muss man natürlich erstmal beweisen. Diese Hürde ist relativ groß. Einen zweiten Weg gibt es natürlich nochmal, dieses Gesetz an sich zu hinterfragen. Also kann man einfach sagen, Ruanda ist ein sicheres Drittland und das auf ewig.
Ja.
Es steht ja sogar im Gesetz drin, dass Richter, selbst wenn es Beweise gibt, wenn es Augenzeugen gibt, die quasi Belege dafür liefern, dass Ruanda kein sicheres Drittland ist, dass sie das nicht in Erwägung ziehen dürfen, dass sie das quasi ignorieren müssen.
Ja.
Und das ist natürlich dann vielleicht auch eine konstitutionelle Frage, ob man so etwas in ein Gesetz schreiben kann. Und das Zweite ist, dass natürlich auch in den britischen Gesetzen Menschenrechtsfragen stehen und man vielleicht hier einen Anknüpfungspunkt hat, sich das Gesetz anzugucken. Ist das quasi gedeckt mit den Menschenrechtskonventionen und gibt es da vielleicht irgendwie einen Hebelpunkt? All das liegt noch in der Zukunft, aber das ist das, was jetzt sozusagen die nächste spannende Frage ist und entscheidend, ob tatsächlich so ein Flugzeug fliegen wird nach Ruanda.
Das war ja auch der große Kritikpunkt im Oberhaus. Also wir hören vielleicht gleich mal rein, Lord Carlisle, der also im Vorfeld der Abstimmung auch nochmal sehr deutlich gesagt hat, man kann nicht definieren, dass die Unwahrheit auf einmal wahr ist, eine Katze ist ein Hund. Das waren also diese O-Töne, die da nochmal sehr oft zu hören waren.
What Rishi Sunak is asking Parliament to do is to say that an untruth is a truth. The Supreme Court held that, for the time being at least, Rwanda is not a safe country.
Gabi, gleichzeitig haben wir ja von Rishi Sunak gehört, Vorbereitungen laufen, das wird jetzt bald starten. Wir haben neue Details erfahren, so ein bisschen, wie weit die sind, ne?
Ja, und ich würde so weit gehen zu sagen, und wenn Rishi Sunak selbst den Pilotenschein machen muss, um die ersten Flüchtlinge auszufliegen, da wird jetzt so hoch gepokert, dass diese Flugzeuge abheben müssen in irgendeiner Art und Weise. Und wenn nur zwei Leute drin sitzen, da kommt er irgendwie nicht mehr raus aus der Nummer. Und eine große Frage war immer, gibt es denn eine Fluggesellschaft? Haben die denn überhaupt einen logistischen Plan, wie die Menschen dorthin geflogen werden, weil alle kommerziellen Airlines abgewunken haben und gesagt haben, wir möchten nicht damit ins Geschäft gezogen werden. Und jetzt munkelt man, scheint es darauf hinauszulaufen, dass es wohl vielleicht doch Möglichkeiten gibt, die Royal Air Force dafür zu nutzen, durch ein Gesetz, auf das man sich beruft, dass man da einen Vertrag, eine Klausel ziehen kann, um die dazu zu verpflichten, weil man bisher gehört hatte, dass auch das Verteidigungsministerium immer ganz schnell weg war, wenn darüber gesprochen werden sollte, ob die Royal Air Force da eingebunden werden kann. Also da könnte es jetzt einen Hebel geben, was ganz interessant ist, wenn dann Vertreter der Regierung zum Beispiel im Radio dazu befragt werden, wie weit ist es denn? Dann kommen enorm ausweichende Antworten und dann sagt die Moderatorin, ich will gar nicht wissen von Ihnen, wer es macht. Ich will nur hören, haben Sie jemand, der es macht? Und dann kommt nie ein Ja. Also da warten wir nochmal ab. Ja. Und was auch ganz interessant ist, was man hört, natürlich hat sich in Ruanda auch die Welt weitergedreht. Die waren schon ja vor einem Jahr oder noch länger darauf vorbereitet, dass da jetzt irgendwie was kommt. Und inzwischen sind die ganzen Häuser, die gebaut worden waren, um die aus Großbritannien verschickten Menschen aufzunehmen, die sind zum Teil an Heimische verkauft worden. Man weiß gar nicht mehr, wie viel Platz da überhaupt noch ist. Und dann sagt aber Ruanda, ja, das ist gar kein Problem. Wir wollten ja in ein Ghetto. Das sollte ja eine Mischgeschichte werden mit Einheimischen und Zugereisten. Aber ob Ruanda da noch so richtig Bock drauf hat, da hat man nicht so den Eindruck. Geld ist geflossen, aber...
Ich erinnere mich auch noch an den Präsidenten, der dann irgendwann mal auf die Frage hin, wie es denn aussieht, sagte, du, ihr könnt das Geld auch wieder haben.
Also, ja.
Wir müssen nicht.
Hat aber auch wieder zurückgenommen.
Ja.
Hat auch wieder zurückgenommen. Geht ja um echt hohe
ja.
Summen. Ne? Also das ja. ist ja,
ja, und die politische Glaubwürdigkeit natürlich, ja. Das delegitimiert natürlich so ein Abkommen und ist extrem wichtig. Bekannt geworden ist ja auch, dass zahlreiche Flüge starten sollen. Rishi Sunak hat das nochmal deutlich gemacht, dass also über den Sommer hinweg mehrere starten sollen. Es soll angeblich einen Flughafen geben bereits, der auserkoren wurde, von dem aus diese Flüge durchgeführt werden können. Es sind Personen ausgebildet worden, die begleiten können, die abzuschiebenden Personen. Und es ist aber auch deutlich geworden, so viele passen dann auch gar nicht in einen Flieger. Also das ist logistisch auch wirklich eine Herausforderung. Mhm. Diese ganze Politik hat einen Zweck, zumindest wird der immer benannt, Abschreckung. Können wir dazu eigentlich seriös irgendwas sagen, ob das klappen wird?
Das war ja wirklich eine verrückte Situation, dass in der Nacht zum Dienstag dieses Gesetz dann nun endlich durch war. Und am Dienstagmorgen hat es dann wieder ein Bootsunglück gegeben, bei dem Flüchtlinge ertrunken sind. Ja. Und die BBC hatte nun extra wegen dieser Gemengelage Gesetz verabschiedet, ein Team an der französischen Küste, die da alles beobachtet haben und das nochmal genau geschildert haben, wie das läuft. Da kommt so ein überfülltes Boot an, dann ist die Polizei zwar da, die französische, aber sagt, das ist jetzt viel zu gefährlich, wenn wir da jetzt eingreifen. Wir müssen die da jetzt irgendwie ziehen lassen. Und dann kommt zwei Stunden später die Meldung, mit dem Boot ist was passiert und es sind fünf Menschen ertrunken, darunter auch ein Kind. Und die haben dann natürlich auch mit den Menschen dort in Nordfrankreich gesprochen, in den Lagern. Was habt ihr das mitgekriegt mit Ruanda? Und dann zucken alle die Schultern und sagen, interessiert uns nicht.
Ja, wir wollen rüber.
Genau, also diese Abschreckungsidee,
Ja, ich glaube, das wird dann die Zeit zeigen. Ne? Es wird ja immer gesagt, es gibt ein Beispiel, wo man quasi schon gesehen hat, dass es auch diese Art von Politik als Abschreckung dienen kann. Australien hat eine ähnliche Politik gemacht und verweist auf zurückgegangene Zahlen. Gleichzeitig haben wir jetzt hier, wenn, wie Gabi schon sagte, an der französischen Küste lassen sich die Menschen davon noch nicht beeindrucken. Wahrscheinlich wird man das richtig sicher erst wissen, wenn die ersten Flüge gehen. Aber es zeigt natürlich, das ist eine Politik, die quasi auf eine Hypothese setzt, auf eine Spekulation.
Ja.
Und es ist ja gleichzeitig auch so dramatisch, es sterben ja Menschen im Ärmelkanal, wie wir diese Woche wieder vor Augen geführt bekommen haben, mit einer großen Verzweiflung. Und dass man da auf so eine Politik setzt wie Ruanda, bei der man gar nicht richtig weiß, ob man das Problem damit löst, also im Prinzip auch weiter riskiert, dass da Menschen sterben, das ist natürlich auch moralisch wirklich fragwürdig. Da gibt es sicherlich auch andere Methoden, die niemals in Erwägung gezogen worden sind, sichere Routen oder ähnliches, andere Wege, um Asylverfahren halt einfach durchzuführen. Nein, es muss sozusagen jetzt Ruanda sein, dieser Plan, vor 2 Jahren wurde der einmal genannt und da wird sich strikt dran festgehalten und so muss es dann irgendwie sein.
Ich fand das so interessant in der Kritik von Labour, Yvette Cooper, die innenpolitische Sprecherin, die auch nochmal sehr deutlich gemacht hat, wir brauchen einfach funktionierende Verfahren, wir brauchen Abkommen wie das mit Albanien, dass man also Personen, von denen man weiß, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Asylantrag durchbekommen, extrem gering, dass die also gleich zurückgeführt werden können. Es gibt einen riesigen Rückstand bei den bearbeiteten Fällen. Also sie setzt darauf Stärkung der Grenzen und vor allem der Verfahren, dass diese einfach durchgeführt werden und dass das der wirksame Mechanismus ist, aber eben nicht diese abschreckende Wirkung.
Das ist und bleibt ja der Skandal, dass es keinen legalen Weg gibt, in Großbritannien Asyl zu beantragen und in ein Verfahren zu kommen, wenn man nicht aus einer bestimmten Gruppe stammt, um es mal so zu sagen. Also da kann man dann schon sagen und damit, das ist ja dann auch immer die Antwort, wir nehmen ja auf. Also da gab es ja die Hongkong-Chinesen, die hier aufgenommen wurden. Es gab natürlich auch Menschen aus der Ukraine, die hier hinkommen konnten. Aber es gibt noch immer dieses eine Beispiel, das war selbst ein konservativer Politiker, der sagte, was ist denn mit einem homosexuellen Minderjährigen in Afrika, dessen Bruder schon in Großbritannien ist, der da in einem Land lebt, in dem es ihm so an den Kragen gehen kann. Was für einen legalen Weg hat dieser Mensch, zu seinem Bruder nach Großbritannien zu kommen, und den hat er nicht. Und das ist einfach auch wirklich sehr fragwürdig.
Ja. Warum? Das ist ja so die Kernfrage. Hält Rishi Sunak so sehr an dieser Politik? Du hast es ja eben angedeutet, vor 2 Jahren, Boris Johnson hat die angestoßen. Warum hält er so daran fest? Das Risiko, dass das nicht klappt, ist relativ groß. Das heißt, das wäre dann auch eine große politische Niederlage. Er hätte ja auch anders entscheiden können und diesen Ball nicht aufnehmen müssen.
Also ich glaube, dass das einmal ideologisch verwurzelt ist durch den Brexit. Er glaubt, dass das eine Symbolpolitik sein kann, die ihm vielleicht zumindest im Wahlkampf nochmal hilft, wenn er eine gewisse Handlungsfähigkeit zeigt. Gleichzeitig aber auch ist es für ihn, glaube ich, eine wichtige Trendschärfe, die er vornehmen kann gegenüber der Labour-Partei. Und nicht nur eine Trennschärfe, sondern wenn es nicht klappt, dass er jemanden hat, dem er sozusagen die Schuld geben kann. Also ich glaube, ihm ist schon klar, dass es ein Problem ist, das nur sehr, sehr schwer zu lösen ist. Und wenn es zu lösen ist mit Methoden, die nicht auf ihn einzahlen, die sehr kompliziert sind und die wahrscheinlich auch in der britischen Bevölkerung erstmal so nicht verstanden werden.
Ja.
Also greift er zu dem alten politischen Trick der Symbolpolitik und versucht natürlich dann auch die Labour-Partei so mit reinzuziehen. Und wir haben das ja auch in seiner Rhetorik permanent gehört, dass er immer wieder gesagt hat, es funktioniert nicht, weil Labour schuld ist, weil die alles blockieren, ohne einen eigenen Plan haben. Also da wird das auch schon offensichtlich.
Ja.
Dass er dieses Problem löst, ich glaube, das ist gar nicht sein Kerninteresse, das ist gar nicht vorgesehen. Solange dieses Thema wabert, solange dieses Thema da ist, solange es eine Auseinandersetzung gibt, ist, glaube ich, sein Gefühl, hilft es ihm mehr als ein gelöstes Problem und ein gutes Asylgesetz.
Und darum glaube ich eben auch, dass diese Flüge so enorm wichtig sind. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass die wirklich in 10 bis 12 Wochen starten, aber lass es vielleicht mal 15 bis 20 Wochen sein. Und ich kann mir vorstellen, wenn der erste Flug gestartet ist, dass wir dann einen Wahltermin erfahren werden, weil ich glaube, dass er jetzt darauf gesetzt hat, dass das die symbolische Leitpolitik ist, mit der er hofft, groß rauszukommen, um es mal so zu sagen, ich habe es hingekriegt. Wir haben das damals angestoßen unter Johnson, unter mir haben die ersten Flüge stattgefunden und jetzt sagt uns mal, wir Konservativen können nicht das Migrationsproblem lösen.
Ja, und dann hast du natürlich vielleicht eine Situation, Sie wissen ja auch, die Wahl ist so gut wie verloren, dann wird Labour diese Politik wieder zurücknehmen und dann können sich die Tories natürlich hinstellen und sagen, ja guck mal, da gab es doch eine Politik, die funktioniert hat, in Klammern,
Wissen wir ja gar nicht
und ist, und ist möglicherweise auch Quatsch. Aber die nehmen das jetzt wieder zurück und das Problem ist immer noch da. Hättet ihr doch mal lieber die Tories gewählt.
Ja. Diese Asylpolitik wird ja auch aus Deutschland heraus genau beobachtet. Also Politiker der CDU, CSU, die sagen, das ist ein interessantes Modell, das ist spannend. Das wollen wir uns genauer anschauen. Und du, Sven, du hast für die Hörfunkprogramme der ARD und für die Tagesthemen kommentiert. Genau diesen Aspekt. Vielleicht magst du uns nochmal deine Gedanken dazu schildern.
Ja, ich glaube, wenn man mal ein bisschen zurücktritt und guckt, zu welchem Preis Rishi Sunak und die Tory-Regierung dieses Asylgesetz jetzt durchgepeitscht haben, dann ist das für mich persönlich etwas, das ist zu weit gegangen. Also man hat ja sowas wie Werte, man hat ja sowas wie Prinzipien, gerade in Demokratien. Und ich glaube, man muss immer sagen, unsere Prinzipien stehen und in diesem Rahmen machen wir dann unser Gesetz. Was man nicht machen darf, ist, seine Gesetze so formulieren, dass man seine Prinzipien anfassen muss und da die Posten verschiebt. Und das hat Rishi Sunak eindrucksvoll getan. Und wie ich finde, ist das sozusagen eigentlich eine rote Linie, indem man nämlich den Rechtsstaat aushöhlt. Da gibt es diverse Beispiele. Richter dürfen gewisse Beweise nicht mehr in Betracht ziehen, wie wir es vorhin besprochen haben. Ja. Betroffene kriegen keine Einspruchmöglichkeiten. Jeder kennt das doch. Man hat mal einen Kontakt mit einer Behörde und da ist eine Entscheidung, die ist aus dem persönlichen Empfinden falsch und ungerecht. Und zum Glück haben wir die Möglichkeit, Einspruch einzuheben. Man kann dann sozusagen eine Entscheidung einer Behörde nochmal revidieren. Und diese Möglichkeit wird hier genommen. Das ist das eine. Das zweite, einfach zu Methoden zu greifen, wo man Realitäten verändert. Die Katze ist jetzt ein Hund und nicht mehr eine Katze.
Ruanda ist sicher.
So, Ruanda ist sicher, einfach zu erklären, quasi Fakten zu ignorieren. Das sind eigentlich nicht Methoden, die wir in Demokratien kennen. Da kommt man relativ schnell zu Methoden, die eigentlich Autokratien anwenden. Und dann auch sozusagen noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, wir haben ja schon Konventionen, wir haben Vereinbarungen, wir haben richtige Werte wie Menschenrechte, die wichtig sind. Die sind uns ja auch selber wichtig. Mhm. Ne? Mhm. Aber für diese Politik sind die egal. Die ignorieren wir. Und wenn man nur diese wenigen Beispiele nimmt, und da finden sich in diesem Gesetz noch viel mehr, dann merkt man ja, hier werden wirklich Grundprinzipien angetastet. Und meine persönliche Auffassung ist, das dürfen wir nicht tun. Da muss man andere Wege finden, die dann in das, was uns sozusagen alles verbindet, wo wir uns geeinigt haben auf Regeln, wie wir zusammenleben wollen, was uns wichtig ist. Aber da sollte man nicht ran.
Ja, ein spannendes Thema. Wir werden das weiter verfolgen. Wir müssen natürlich in den nächsten Wochen auch darüber berichten, ob die Flüge abheben, wie sie abheben, wie sich das dann alles darstellt und vor allem, was das auch für Auswirkungen innenpolitisch hat, ob es dann einzahlt für die Konservativen, was ja eine maßgebliche Triebfeder dieser Politik ist. Gabi, wir kommen jetzt zum Blauen Reiter. Du hast dir in der Tate Modern die Ausstellung zum Blauen Reiter angeschaut. Erzähl uns doch mal, was es zu sehen gibt.
Ja, ich habe es ja schon erwähnt, ich war ganz geflasht, den Tiger von Franz Marc zu sehen, wie also dieser Tiger in diesem kubistischen Muster, fast so wie Camouflage, einen durch diese Art Dschungel anblinzelt. Also wer jetzt dieses Bild nicht so vor Augen hat, ich habe mal versucht, es zu beschreiben.
Und, ist dir schön gelungen.
Also die Brücke und der Blaue Reiter, das sind ja Künstlergruppen, die in Deutschland relativ bekannt sind, die den Expressionismus vorangetrieben haben und wo es regelmäßig Ausstellungen zu gibt. Und in Großbritannien ist das gar nicht so. Da gab es vor sage und schreibe 64 Jahren die letzte Ausstellung zum Blauen Reiter in der Tate Gallery damals. Inzwischen gibt es jetzt auch die Tate Modern und die hat jetzt eben sich die Expressionisten der Blauen Reitergruppe wieder in die Ausstellung geschrieben und erwähnt Kandinsky, Münter und der Blaue Reiter. Und das finde ich auch ganz interessant, dass da Gabriele Münter im Titel vorkommt. Mhm. Sonst man hätte erwartet Kandinsky, Mark und der Blaue Reiter.
Ja.
Und die Ausstellungsmacher sagen eben auch, sie hätten Wert darauf gelegt, die Frauen, die in dieser Gruppe waren, mindestens gleichberechtigt darzustellen. Also die Hälfte der Werke, die dort zu sehen sind, sind eben von den Frauen der Gruppe. Das ist eben neben Gabriele Münter, Marianne Werefkin oder Erma Bossi und dann auch die Frau von Franz Marc, Maria Frank Marc, nicht so bekannt wie ihr Mann. Aber das hat mir gefallen, dass da jetzt mehr Gleichberechtigung herrscht. Und was eben auch schön ist, wie die Ausstellung aufgebaut ist, dass sie sich bemühen, eben viel über den gesellschaftlichen Hintergrund des Münchens, der Wende zum 20. Jahrhundert zu vermitteln, als die Gruppe aktiv war und dann eben das Klima vor dem Ersten Weltkrieg, mit dem die Gruppe dann ja auch auseinanderfiel.
Mhm. Die Ausstellung ist ja in Zusammenarbeit mit dem Lehnbachhaus in München entstanden und die haben ja die größte Sammlung an Blaue Reiter-Gemälden. Wie viel Lehnbachhaus hängt da jetzt in der Tate?
Ja, da hängt ganz schön viel Lehnbachhaus, das muss man wohl sagen. Fast die Hälfte der Gemälde kommt daher. Und darum war natürlich auch der Lehnbach-Direktor Matthias Mühling da. Und der hat mir erzählt, wie das alles zustande gekommen ist. Sie hätten eben Interesse daran gehabt, den Blauen Reiter zu zeigen. Sie hatten nämlich auch viele neue Werke erworben. Und dann kamen sie mit der Tate Modern ins Geschäft und durften sich aussuchen, was sie denn von der Tate Modern haben wollen.
Oh.
Und dann haben sie gesagt, ach, dann nehmen wir mal William Turner. Und darum hatten sie jetzt bis März eine große Turner-Ausstellung im Lehnbachhaus, die ein echter Blockbuster war auch, weil das ja in Deutschland jetzt nicht so ein Klassiker ist, Turner zu zeigen. Und weil die Hälfte der Bilder aus dem Lehnbachhaus stammen, habe ich ihn dann auch gefragt, ob denn jetzt die Wände im Lehnbachhaus leer sind. Sagt er, mitnichten. Also wir haben sogar noch Leihgaben bei einer Ausstellung in Düsseldorf. Und trotzdem noch so viel im Magazin, dass wir auch in den kommenden Monaten was zeigen können. Und er hat so formuliert, also hier in der Tate Modern ist gerade der Blaue Reiter für Anfänger und im Lehnbachhaus zeigen wir die Geschichte davor, danach, drumrum, das ist der Blaue Reiter für Fortgeschrittene.
Wow. Wie kommt die Ausstellung denn hier bei den Zeitungskritikern an?
Ja, das finde ich auch ganz interessant und lustig. Also ein paar Zeitungen geben 5 Sterne. Mhm. Zum Beispiel der Evening Standard schreibt, wundervoller Blick auf eine außergewöhnliche Künstlerbewegung. Der Guardian gibt auch 5 Sterne und schreibt, man erlebe dort Schönheit und Horror mit Kandinsky und seinen Freundinnen und Freunden. Ja, und dann kommen die konservativen Zeitungen wie die Times und der Telegraph, die geben nur 3 Sterne. Und die werfen dann den beiden Kuratorinnen, die die Ausstellung gemacht haben, vor, nur so mit Schlagworten um sich zu werfen und die historische Klarheit aktuellen Wokeness-Ideen zu opfern.
Wow, was heißt das?
Das bedeutet, in dem einen Raum, da geht es eben auch um Gender, um Identitäten. Marianne Werefkin hat etwa damals schon gesagt, ich bin kein Mann, ich bin keine Frau, ich bin ich.
Ja.
Und hat zum Beispiel einen Künstler gefördert, Alexander Sacharow, das war ein Tänzer, der so in so wallenden Gewändern getanzt hat und aufgetreten ist und auch so eine fluide Persönlichkeit war, wie man das heute sagen würde. Und ich finde das schon lustig, dass durch so einen Randaspekt, den man, ja, finde ich, in diesen Zeiten klugerweise hervorhebt, dass das damals schon ein Thema war, dass sich die Kritiker jetzt die Ausstellung verhageln lassen und sagen, da wird wieder wokes Zeug gezeigt.
Ja, auch ein bisschen traurig vielleicht, aber gut. Das war's für heute. Wir verabschieden uns. Am Mikrofon waren Gabi Biesinger.
Tschüss.
Sven Lohmann.
Tschüss.
Und Christoph Prössel. Bis
Tschüss.
Bald.
Bis bald.
In unserem Podcast im Gerichtssaal 237, da sprechen wir über Tötungen im Cannabiswahn. Wir sprechen über illegale Autorennen, über Auftragsmorde und über Verbrechen aus Liebe. Das ist wirklich Stoff für wahre True-Crime-Fans. und manchmal auch eine wahre Herausforderung, weil das persönliche Gerechtigkeitsempfinden häufig genug ganz anders ist als das deutsche Gesetz. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge, die ihr am besten sofort abonniert, damit ihr keine verpasst. Entweder in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de/237.